Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 13. März 2026 und das sind die Themen. Gegen den autoritären Umbau des Asyl- und Grenzsystems. Sabine Hess spricht heute Abend in Freiburg über die autoritär-populistische Grenze. 20 Uhr in der Mensa der Hebelschule, das schon mal vorab. Bomben auf Teheran und nun ein Kommentar. Obwohl sie gezwungen wurden, das Boot zu steuern, werden Flüchtlinge zu 10 Jahren Haft verurteilt. Das Vorgehen gegen Geflüchtete auf Kreta, ein Bericht von einem dortigen Prozess. Die Diebstähle waren so eine Art Aufstockung, U-Haft und 1 Jahr auf Bewährung für eine herzkranke 54-jährige Mutter von 6 Kindern, die Dinge wie Pistazien, Socken und Duschgel in Supermärkten geklaut hat. Und die Stadt will den Eigenbetrieb von Quartiersgaragen und Parkhäusern aufgleisen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Solidarisches Handeln im Dreiländereck gegen den autoritären Umbau des Asyl- und Grenzsystems von Aktion Bleiberecht und IZ3W findet am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Freiburger Hebelschule ein Vortrag von Sabine Hess statt mit dem Titel Die autoritär-populistische Grenze. Sabine Hess ist Direktorin des Centers for Global Migration Studies und Professorin an der Universität Göttingen. Wir haben vorab mit ihr gesprochen.
Was meint autoritär-populistische Grenze?
Ja, herzlichen Dank, sozusagen in medias res zu gehen und gleich nach dem Titelgebenden, nach dieser Doppelung zu fragen. Vielleicht müssen wir es auseinandernehmen und erstmal über autoritär sprechen und dann über populistisch sprechen und dann fügen wir es wieder zu einem Ganzen zusammen. Aus unserer empirischen Migrations- und Grenzforschung, die wir im Rahmen von dem Netzwerk GRIDNET ja seit mindestens 15 Jahren betreiben, haben wir spätestens, glaube ich, seit 2018 gesehen und davor gewarnt, dass der Rechtsabbau und die zunehmende Brutalisierung und Gewalt, Grenzgewalt, die zur neuen Norm wurde, sich eben nicht eine Abweichung darstellt, sondern sich zunehmend verfestigt. Und wir sehen, dass bei der neuen GEAS-Reform sich sozusagen alle rechtsverletzenden Praktiken, alle Praktiken, die in den letzten Jahren von unten entwickelt wurden, sich mittlerweile sozusagen auf einer rechtlichen Ebene verstetigt werden, in Recht gegossen werden. Und wir haben schon immer gesagt, dass dieser sozusagen dieser autoritäre Grenzumbau und die starken Angriffe auf Migrationsrechte, die ja nicht nur zurückgeschraubt werden, sondern die einfach glatt ignoriert werden, wenn dann auch Recht gesprochen wird durch die Gerichtshöfe, dass diese Praxis einen Bumerang haben wird auf die liberalen Gesellschaften, liberaldemokratischen Gesellschaften selbst, die diese Grenze praktizieren. Und ich glaube, das sehen wir spätestens seit Covid ganz deutlich, dass ganz viele dieser zentralen Dynamiken auch mittlerweile in den Ländern, in den europäischen Gesellschaften selbst zu sehen ist. Wir in Deutschland erleben spätestens, hat schon vorher angefangen, aber spätestens mit der rot-schwarzen Koalition einen ganz offensichtlichen rechtsautoritären Umbau, auch ein Angriff auf Recht, auch ein Angriff auf Gerichte. Auch Dobrindt tut seit mindestens einem Jahr mit den Binnengrenzkontrollen eine höchst rechtswidrige Praxis weiterhin durchsetzen und damit verschiedene Gerichtsurteile einfach glatt ignorieren. Und wenn wir Merz folgen, dann ist auch auf der Diskursebene, auf der Narrativebene, da ganz deutlich ein ganz heftiger rechtsautoritärer Drive zu sehen. Diese Skandale um den Buchhandlungspreis zeigt ja nur, dass es mittlerweile auch ganz in andere Felder eingedrungen ist, wo Versicherheitlichung, Polizeilichung eine große Rolle zunehmend spielen. Das wäre das Autoritäre. Die populistische Grenze, was wir damit meinen, ist, dass Grenze ja oftmals von uns und aus der antirassistischen Szene Unterstützung vor allem dahingehend gedacht wurde, dass sie als ein ganz fieses Instrument der Migrationskontrolle dient. Und das ist sicherlich richtig. Aber was wir in den letzten Jahren sehen, ist eine zunehmende, wir sprechen von einer Spektakulisierung, also von einem Grenzspektakel, was nicht nur aufgezogen wird, wenn wir nach Polen blicken, an die polnisch-belarussische Grenze oder auch in Griechenland oder eben auch an diese deutschen Binnengrenzkontrollen denken, dass diese Grenzkontrollpraktiken und die damit einhergehenden Debatten eben nicht nur da sind, um Migration zum äußeren Feind zu erklären und hier immer schärfere Praktiken zu legitimieren, sondern durchaus auch mit Blick auf die Gesellschaften im Innern, sozusagen auf die Heimatfront. Und wir gerade hier in den letzten Jahren in Österreich, in Kroatien, in Italien, in Polen, aber eben auch in Deutschland sehen, dass dieses Grenzspektakel durchaus inszeniert wird, eben mit Blick auf die heimischen Wählerschaften und auf die Durchsetzung eben auch eines rechtsautoritären, rassistischen Projekts im Innern.
Die GEAS-Reform mit Schnellverfahren unter anderem und massenhafter quasi Inhaftierung wird ja nun wohl im Laufe des Jahres umgesetzt werden. Wir hatten jetzt schon verschiedene Punkte angesprochen, die Grenzkontrollen, die mutmaßlich rechtswidrigen Grenzkontrollen. Vielleicht trotzdem noch ein paar Worte mehr. Worin zeigt sich die Radikalisierung des Grenzregimes auch heute schon vor der GEAS-Reform?
Die Radikalisierung zeigt sich zum einen darin, dass direkte Gewalt, zum Beispiel in sogenannten Pushbacks, meist angewandt. Pushbacks kommen nicht aus, ohne direkte körperliche Gewaltanwendung, die mittlerweile ja auch viele Rechtswissenschaftler als Folter bezeichnen oder folterähnliche Gewaltpraktiken, sich eigentlich mittlerweile seit 2017 zu einer normalen Grenzkontrollpraktik entwickelt haben. Das heißt, wir sehen einen wahnsinnigen Zuwachs an, nicht nur an direkter Gewalt, sondern was sich ja auch schon lange im Mittelmeer abzeichnet, dass eine Politik des Sterbenslassens, die man natürlich eigentlich auch als eine Kriegspolitik bezeichnen muss, wenn ganz offensichtlich Leben sozusagen nicht gerettet wird, sondern alle Politiken darauf hinauslaufen, dieses Leben den Tod auszusetzen. Was Ähnliches sehen wir auch in den Wäldern und an der polnisch-belarussischen und an der belarussisch-litauischen Grenze nach Finnland, dass mittlerweile ganz stark auch Umweltbedingungen eingesetzt werden zum Töten, um die Grenze zu einer tödlichen Grenze zu machen. Und zum anderen eben diesen massiven Angriff auf Recht, nicht nur indem eben Rechtswege beschnitten werden und Rechte zunehmend abgebaut werden, sondern dass das Recht selbst zum Instrument genommen wird, um Leben zunehmend zu zerstören, also auch Sozialrechte. Wir sehen ja vor allem in Deutschland auch stark, wie auch in Dänemark, in England, dass vor allem auch über den Ausschluss aus sozialen Sicherungssystemen mittlerweile eine fiese Politik, man könnte sagen, eine Politik des Aushungerns betrieben wird, dass also Leben immer mehr aufs Spiel gesetzt wird und dabei eben die weiterhin existierenden Rechtsnormen auf internationaler, europäischer Ebene, die wir ja alle noch haben, und dementsprechend tun Gerichte ja immer noch auch Recht sprechen und sozusagen daran erinnern, dass die Würde des Menschen und so weiter, wir wissen es alle, Artikel 3 und so weiter, der zum Beispiel im Pushback-Verfahren immer wieder angerufen wird. Dass aber auf der anderen Seite eben diese Gerichtsprozesse einfach ignoriert werden. Blank wird ignoriert und im nationalen Recht zunehmend eben zum Beispiel dann auch Pushbacks schon seit ein paar Jahren legalisiert werden. Also wir sehen einerseits einen Rechtsabbau und auf der anderen Seite aber, wie Recht benutzt wird. Wir sprechen auch von einer Weaponization, also von einer Bewaffnung des Rechts gegen das Leben und gegen die Migration und natürlich auch gegen die ganzen Unterstützungsinfrastrukturen. Eine unglaubliche Kriminalisierungswelle. Und dazu gehört natürlich dann auch zum Beispiel dieser Angriff, den wir von Kultusstaatsminister Weimar gesehen haben, gegen die Buchhandlung, also insgesamt eine Art von starken Verpolizeilichung auch der Gesellschaft.
Und vor ein paar Jahren wurde es ja noch teilweise, gab es da ja noch medial auch Beiträge, die diese Pushback-Praxis zum Beispiel skandalisiert haben. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass sich die Gesellschaft so daran gewöhnt hat, dass das Ganze so normalisiert ist, dass es auch gar keine Möglichkeit mehr gibt, diese Praxis zu skandalisieren. Ja, du hast jetzt auch gesagt, dass diese Grenzabschottung auch für Wähler, Wählerinnen im Inneren teilweise inszeniert wird, Teil der Rechtsentwicklung ist. Dieser Ausbau der Festung Europa, vielleicht noch ein paar Worte mehr dazu, wie beeinflusst wie beeinflusst die antimigrantische Politik auch befeuert autoritäre Entwicklungen im Inneren?
Na, Merz, diese neue Männer, CDU, Merz-Partei macht ja ganz deutlich vor, wie sie eigentlich sozusagen mit einem rechtsautoritären Projekt nicht mehr nur liebäugelt, sondern das ganz aktiv betreibt. Und diese ganze Debatte um Brandmauer können wir längst vergessen, wenn wir auf kommunale Ebene schauen und vor allem auch auf EU-Ebene, wo die EVP, also diese Europäische Volkspartei, mit dem deutschen Manfred Weber seit geraumer Zeit ganz aktiv rechte Koalitionen mit den rechtsextremen Parteienallianzen sucht und durchsetzt und da gerade in letzter Zeit eben auch massiv im migrationspolitischen Bereich erst letzte Woche eine neue Entscheidung zu diesen sogenannten Return-Hubs, die nur zustande gekommen ist, weil es eine rechtsautoritäre Koalition zwischen der EVP und den und zwei rechtsextremen Allianzen, wo die AfD auch Teil war. Also wir sehen die ganz massiv und nicht mehr nur versteckt, sondern eigentlich explizit weite Teile aus der CDU und die SPD läuft hinterher. Das ist das Grausame letztendlich. Hier ein rechtsautoritäres Projekt. Dazu gehören diese ganzen Spektakel um Kulturszene, dazu gehört die Instrumentalisierung, diese sehr regressive Instrumentalisierung des Antisemitismus, die wir gerade sehen, die genutzt wird als ein Kulturkampfmodus von rechts gegen Kultur, gegen Wissenschaft und auch da sozusagen stärker Strafrecht einzuziehen, Zensurmaßnahmen. Man muss sich eigentlich, muss dieses Kulturstaatsministerium umbenannt werden in Zensurbehörde, weil darum geht es in den letzten Monaten. Und dieses Konglomerat, das hat sich schon sehr, sehr, sehr stark forciert, ist mit Praktiken in den Kommunen unterlegt, wo die CDU mit der AfD im Osten gemeinsame Bürgerwehren aufstellt, in den Schulen, in den Alltag eingezogen. Und von daher lässt sich durchaus auch für Deutschland von einer sehr offensiven und dynamischen rechtsautoritären Transformation sprechen.
Abschließend, die Veranstaltungsreihe trägt den Titel Solidarisches Handeln im Dreiländereck. Die aktuellen Kriege und perspektivisch besonders die sich weiter zuspitzende Klimakrise werden ja absehbar zu deutlich mehr Flüchtlingen führen. Gibt es denn irgendwelche Ansatzpunkte, wie durch solidarisches Handeln der immer stärkeren Abschottung nach außen und den autoritären Entwicklungen im Inneren etwas entgegengesetzt werden kann?
Es sind diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, die in den letzten 20 Jahren ganz stark ja auch im Zusammenhang mit die Mobilitätsmigrationsbewegung 2015 entstanden sind. Da ist ja eine neue Gesellschaft, eine neue, sind weite zivilgesellschaftliche Allianzen, Strukturen, Freundschaftsbeziehungen und ein anderes postmigrantisches Deutschland entstanden. Und das frage ich mich auch immer, wie das eigentlich zurückgedreht werden soll. Von daher sieht man ja durchaus, dass vor allem auch auf kommunalem Bereich oder in den gelebten Alltagsverhältnissen, auch in den Universitäten sehen wir mittlerweile eine Art von Organisierung anfangen. Also es gibt Gegenbewegungen und es gibt da drin sicherlich auch neue Bündnisse, weil sozusagen immer stärker auch die Kultur- und Kunstszene und so weiter und andere Bereiche unter Druck geraten, die sich bisher vielleicht nicht so den Angriffen ausgesetzt sahen. Und auch transnational und europaweit bestehen die Netzwerke. Ich nehme nur gerade eine große Frustration und so eine Art von Müdigkeit wahr, auch bei uns selber eine Müdigkeit wahr, immer wieder den immer schneller werdenden Angriffen eigentlich hinterherzurennen, hinterherzuhecheln. Und vielleicht muss man sich da auch nochmal neu überlegen, wie man sich eigentlich aufstellt und wie man auch sich sozusagen da drin anders verhält, um sich nicht so ermüden, erschlappen zu lassen. Und das gehört sicherlich auch, ist ein Teil dieser Strategie, überhaupt nicht mehr einen zur Ruhe kommen zu lassen, sondern sozusagen jeden dritten Tag einen neuen Wahnsinn zu hören. Jetzt tritt März bei der Jubiläum des BKA auf und plötzlich spielt hier die Migration eine große Rolle. Absolut keiner versteht, wie dieser Zusammenhang zustande kommt. Aber er macht ihn autoritär und setzt mal und lässt mal wieder das nächste Bömmchen los. Und vielleicht muss man sich aber auch davon befreien, von diesen ganzen Bombensetzungen, die gerade passieren, den Diskursiven.
Die autoritär-populistische Grenze heißt der Vortrag von Sabine Hess. Sie spricht am heutigen Freitagabend um 20 Uhr in der Mensa der Hebelschule Engelberger Straße 2. Quasi über Nacht haben Trump und Netanyahu Iran angegriffen. Während man sich Mitleid mit dem Regime sicher sparen kann, überrascht die Leichtfertigkeit, mit der eben mal ein großer Krieg vom Zaun gebrochen wird, unter dem auch immer Unschuldige leiden, wie bei der versehentlichen Bombardierung einer Grundschule für Mädchen in Minab. Doch die Leichtfertigkeit rächt sich nun auch an dem Hauptakteur. Trump findet offenbar keinen für ihn guten Weg mehr aus dem Schlamassel heraus. Die vom Regime unterdrückten IranerInnen sind ohnehin längst zur Quantité oubliée geworden. Ein Kommentar.
Nachdem der gegen Iran begonnene Krieg 10 Tage alt war, begann der US-Präsident Donald Trump plötzlich von einem baldigen Ende des Krieges zu sprechen. Am Dienstag schraubte seine Sprecherin auch das Kriegsziel totale Kapitulation wieder herunter. Das bedeute nicht, dass Iran die Kapitulation erklären müsse, sondern Trump könne entscheiden, dass das Regime in einer Lage sei, die einer totalen Kapitulation gleichkäme. Aha. Offenbar treibt Trump die Furcht vor den innenpolitischen Folgen des gestiegenen Ölpreises um. Zwar produzieren die USA selbst mehr Öl, als sie brauchen, doch der Mangel auf dem Weltmarkt treibt auch die Spritpreise in den USA in die Höhe. Es fehlen die rund 20 Millionen Fass Öl und Ölprodukte, die täglich die Straße von Hormus passieren würden, wenn die Iraner sie nicht gesperrt hätten. Ein Viertel davon ließe sich in den nächsten Tagen durch die Aktivierung einer Pipeline quer durch Saudi-Arabien umleiten, doch der Rest nicht. Die Freigabe von Ölreserven könnte die fehlende Menge nur für eine beschränkte Zeit ersetzen. Staaten, die ihre Produktionskapazitäten erhöhen könnten, exportieren meist just ebenfalls durch die Straße von Hormus. Putin könnte noch Öl zuschießen, wenn man ihn lässt, aber auch nur in begrenztem Umfang. Trump hat schon angekündigt, die USA würden Schiffe durch die Straße von Hormus eskortieren. Das dürfte er sich aber noch einmal überlegen. Die Iraner sind offenbar bereits dabei, Seeminen zu verlegen. Außerdem würden sie Sprengboote, Raketen, Drohnen etc. einsetzen. Wenn die Iraner auch nur einen US-Zerstörer versenken, könnte die Zahl der Kriegstoten der USA rasch steigen. Und das in einem Krieg, der in der US-Öffentlichkeit gelinde gesagt keine Begeisterung ausgelöst hat. Wenn die US-Marine ihre Eskorten wegen hoher Verluste abbrechen muss, wäre das vor aller Augen eine strategische Niederlage für die USA. Außerdem kann Trump zwar der US-Marine befehlen, Schiffe zu eskortieren, aber die Kapitäne der Schiffe müssen ebenfalls bereit sein, die Gefahr für Besatzung und Schiff einzugehen. Und es kommt noch schlimmer. Iran hat nun auch Schiffe angegriffen, die nicht in der Straße von Hormus fahren, sondern sich tiefer im Persischen Golf befinden. Um sie auch nur halbwegs zu schützen, müssten die USA eine größere Zahl von Kriegsschiffen in den Persischen Golf schicken und sie alle müssen erst die gefährliche Straße von Hormus passieren. Der US-Präsident sitzt strategisch in der Falle. Trump findet zunehmend Gefallen an dem Einsatz der ungeheuren militärischen Macht der USA. Der riesige Verteidigungshaushalt der USA soll nächstes Jahr um stolze 50% wachsen. Und das, obwohl die Europäer dabei sind, die USA durch steigende Verteidigungsausgaben zu entlasten. Andererseits hat Trump versprochen, die USA aus Kriegen herauszuhalten. Gemeint sind aber lange Kriege mit dem Einsatz von Bodentruppen wie in Vietnam, Irak und Afghanistan. Trump setzt dagegen auf kurze, gezielte Schläge mit wenig Gefahr für US-Soldaten. Bisher ist er damit gut gefahren. Das war so, als er während seiner ersten Amtszeit den General der iranischen Revolutionsgarden, Qasem Soleimani, mit einer Drohne töten ließ. Während des 12-Tage-Krieges im Juni letzten Jahres ließ Trump unterirdische Urananreicherungsanlagen bombardieren. Schließlich gelang ihm im Januar die Entführung des venezolanischen Diktators Maduro und die Installierung einer von Trump abhängigen Regierung in Venezuela. Danach war für Trump alles fein. Nun bot sich Trump die Möglichkeit für einen noch größeren Coup. Das iranische Regime schien an allen Fronten außenpolitisch, militärisch, ökonomisch und vor allem innenpolitisch maximal geschwächt. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, den religiösen Führer Irans zusammen mit den wichtigsten Personen seiner Umgebung mit einem Schlag zu treffen. Nach diesem Enthauptungsschlag würde das Regime wohl irgendwie zusammenbrechen oder zu Kreuze kriechen, wie in Venezuela. Doch die Revolutionsgarden und die Basij-Miliz haben keine Zukunft jenseits des Regimes der Islamischen Republik und nach den Massakern Anfang Januar müssen sie einmal mehr fürchten, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Auch ist das iranische Regime nicht so personalisiert wie andere Diktaturen. Es beruht auf einer strammen Ideologie und geregelten Abläufen, die es erlaubt haben, den religiösen Führer ohne Probleme zu ersetzen. Ali Khamenei war auch nicht wirklich eine charismatische Einzelperson wie sein Vorgänger Khomeini. Schließlich hat das Regime eine klare Option für einen Sieg. Der ökonomische Druck durch die Schließung der Straße von Hormus wächst mit jedem Tag. Die für Trump nicht ganz unwichtigen Golfstaaten fühlen sich alleingelassen, weil sie weit weniger als Israel geschützt werden. Sie könnten Geld aus den USA abziehen. Unter diesen Bedingungen ist ein Nachgeben oder ein Zerfall des iranischen Regimes nicht zu erwarten. To chicken out, in etwa wie ein erschrecktes Huhn davonlaufen, ist eine neue Vokabel im Englischen, die beschreiben soll, wie Trump sich plötzlich zurückzieht, sobald seine Handlungen für ihn unangenehme Folgen haben könnten. Dass er das wieder erwägt, zeigen seine anfangs erwähnten Äußerungen. Doch so einfach ist es diesmal nicht. Wer sagt, dass Iran die Straße von Hormus sofort wieder öffnet, wenn Trump seinerseits die Kriegshandlungen einstellt? Wie den Sieg erklären, wenn das iranische Atomprogramm weiterverfolgt wird? Nicht das kleinste Problem dürfte der Verbündete Netanyahu sein. Netanyahu möchte den Krieg fortsetzen und fordert die Iranerinnen weiterhin dazu auf, das Regime zu stürzen. Netanyahu braucht einen nachhaltigen Erfolg im Krieg gegen Iran, um die nächsten Wahlen zu bestehen. Wie soll aber Trump einen Sieg verkaufen, wenn sein Verbündeter ganz anderer Meinung ist? Also schießen die Herren Trump und Netanyahu einfach weiter, vielleicht so lange, wie sie noch Munition haben. Leiden tun vor allem die Menschen in der Region, vor allem in Iran und im Libanon. Trump hat sich mit Iran so verschätzt wie zuvor Putin mit der Ukraine. Geradezu klassisch zeigt sich die Schwäche einer auf eine Person konzentrierten, mehr oder weniger autoritären Politik. Die Person an der Spitze, der starke Mann, verfällt leicht in Hybris und er hat die Möglichkeiten, den Größenwahn auch auszuleben, bis es halt schief geht.
In Griechenland finden immer wieder Prozesse gegen angebliche SchmugglerInnen statt. Um als SchlepperInnen angeklagt zu werden, reicht es aus, ein Boot gesteuert zu haben. Bei fast allen ankommenden Booten wird mindestens eine Person festgenommen. Im Sommer 2023 haben wir über eine Studie von Borderline Europe berichtet. Diese kam unter anderem zum Ergebnis, dass diese Prozesse im Durchschnitt 37 Minuten dauern. Die durchschnittlich verhängte Haftstrafe beträgt demnach wahnsinnige 46 Jahre. Wenn PflichtverteidigerInnen die Vertretung übernehmen, betrage die durchschnittliche Prozessdauer sogar nur 17 Minuten. Ein solcher SchmugglerInnenprozess fand an diesem Donnerstag auf Kreta statt. In Heraklion wurden 4 Angeklagte zu je 10 Jahren Haft verurteilt. Im Gericht anwesend waren unser Süd-Nord-Funk-Redakteur Lars und Andoni vom IZ3W. Wir haben mit ihnen über den Prozess und ihre Recherchereise nach Kreta gesprochen.
Wie lief der Prozess in Heraklion?
Also wir konnten im Gerichtssaal dabei sein und haben mitbekommen, dass 4 Menschen angeklagt wurden wegen angeblicher Schleuserei, also ein Boot gesteuert zu haben. Das war der Vorwurf. Es waren 2 Personen aus dem Sudan, eine Person aus Ägypten und eine Person aus Georgien. Genau. Und der Prozess lief so ab, dass diese 4 Anklagen wegen Schleuserei zusammen verhandelt wurden mit anderen Tatbeständen. Also es ging dann zum Beispiel auch um Drogendelikte. Und das heißt, die 4 Angeklagten saßen dann zusammen mit ungefähr 10 anderen Personen, deren Prozesse an diesem Tag verhandelt wurden, im Zuschauerbereich des Gerichtssaals auf der linken Seite. In der Mitte war dann eben Publikum, also eine Öffentlichkeit. Der Prozess war öffentlich zugänglich und es waren dann auch Unterstützerinnen vor Ort mit uns zusammen von einer kritischen NGO aus Heraklion, Thalassas of Solidarity. Aber abgesehen von uns, ungefähr 5 Menschen, die dorthin gekommen sind, um die Angeklagten zu unterstützen, waren die meisten Leute eigentlich nicht wegen diesen Schleuserprozessen vor Ort, sondern wegen anderen Themen. Also es war eigentlich sehr große Indifferenz, würde ich mal sagen, gegenüber dem Schicksal von den 4 Angeklagten.
Also obwohl es da um sehr hohe Haftstrafen geht, ein ziemlicher Massenprozess, wo das Ganze mit anderen Prozessen zusammengelegt wird und ziemlich schnell alles verhandelt wird.
Genau, also diese Prozesse laufen dann, wie du auch erwähnt hast, in ziemlich kurzer Zeit ab. Wir hatten jetzt gestern, haben wir versucht, da so ein bisschen das mitzuverfolgen, wie lange das dann in etwa dauert. Die Verhandlungen haben eigentlich kaum länger als 20 Minuten gedauert. Manchmal sind die sogar kürzer. Und dann kommt es halt eben auch vor, dass Angeklagte noch kurz vor dem Prozess beispielsweise noch gar keinen Rechtsbeistand haben. So war es dann gestern auch mit einer der Personen, einem jungen Sudanesen, der dann einfach einige Minuten vor Prozessbeginn eine Anwältin zur Seite gestellt bekommen hat und dann quasi so in den Prozess geworfen wurde mit einer Pflichtverteidigerin.
Also eine anwaltliche Vorbereitung da hat auf jeden Fall nicht stattgefunden. Was fandet ihr am beeindruckendsten an dieser Aburteilung, vielleicht auch am empörendsten?
Ja, was ich wirklich empörend fand, war, dass die Menschen, die hier angeklagt waren, durchaus ihre Geschichte hier vorbringen konnten. Also ihnen wurden auch Fragen gestellt, warum sie denn dieses Boot bestiegen haben. Sie haben gesagt, dass sie dazu gezwungen wurden. Die beiden Leute aus dem Sudan sind ja logischerweise vor Krieg geflohen. Eine Person hat dann sogar Folterspuren zeigen können, also Narben von Folter, und hat gemeint, es wurde gedroht, seinen Bruder zu töten, wenn er das Boot nicht steuern würde. Und das Empörende war eben, dass das dann schon irgendwie mit berücksichtigt wurde in dem Urteil, aber als sozusagen strafmildernde Umstände dann eingeflossen ist, und dann eben das Urteil am Ende nur in Anführungszeichen 10 Jahre betrug und halt nicht lebenslänglich. Man muss dazu sagen, dass in diesen Prozessen normalerweise eine Rechnung aufgemacht wird, eine bestimmte Zahl von Jahren, zum Beispiel 3 Jahre pro Person, die in dem Boot saß, also mit dem Argument, die Person hätte quasi hier die Menschenleben gefährdet. Und so kommen dann auch diese absurd hohen Haftstrafen zusammen von über 100 Jahren, teilweise über 200 Jahren. Aber letztendlich bedeutet das ja lebenslänglich, was in Griechenland 25 Jahre sind. Also eigentlich die höchste mögliche Strafe. Und hier haben eben die Angeklagten in Anführungszeichen nur 10 Jahre bekommen, eben aufgrund der Tatsache, dass sie nicht davon profitiert haben, dass ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie Geld bekommen haben, sondern weil sie eben in einer Zwangssituation waren. Aber eigentlich hätte man sie ja freisprechen müssen. Also das fand ich wirklich sehr empörend.
10 Jahre Haft, obwohl anerkannt wird, dass sie gezwungen wurden, die Boote zu steuern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr seid nicht nur auf Kreta, um Prozesse zu beobachten, sondern beschäftigt euch auch mit der Ankunft von Flüchtlingen auf der Insel. Über was für Zahlen sprechen wir denn da? Wie viele Menschen kommen grob pro Woche, pro Monat auf Kreta an?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das auch einfach stark variiert. Wir haben belastbare Zahlen für das Jahr 2025. Da sind 20.187 Geflüchtete auf Kreta angekommen, auf insgesamt 356 Booten. Das sind jetzt die zuverlässigen Zahlen, die wir finden konnten. Für 2026 haben wir jetzt noch nichts Genaues herausfinden können.
Ihr habt euch auch an Orte begeben, wo immer wieder Geflüchtete anlanden. Wie laufen diese Ankünfte ab?
Ja, auch das ist eigentlich eine ziemlich absurde Sache. Die griechische Küstenwache registriert die Boote eigentlich noch lange, bevor sie eben in der Nähe der griechischen Küste sind. Bei der kretischen Küste, dann fahren zumeist einfach Schiffe der griechischen Küstenwache oder auch Schiffe von Frontex raus, fangen diese Flüchtlingsboote ab und bringen sie dann unter großer Verschwiegenheit eigentlich und Abgrenzung von der Öffentlichkeit in die Häfen, oft nachts. Die Menschen vor Ort, die AnwohnerInnen, die wir hier interviewt haben, mit denen wir hier gesprochen haben, die bekommen davon gar nicht so viel mit, beziehungsweise die erzählen uns immer, sie haben überhaupt keine Möglichkeit, mit den ankommenden Geflüchteten irgendwie in Kontakt zu kommen. Die werden eigentlich direkt von der Polizei und der griechischen Küstenwache abgeschirmt, in Busse verfrachtet und direkt in vorübergehende Flüchtlingslager, meist im Norden der Insel, gebracht.
Und man muss dazu sagen, dass die Orte an der Südküste, wo die Menschen ankommen, also da wohnen sehr wenige Menschen einfach, das haben wir auch gemerkt. Als wir dort waren, jetzt in der Nebensaison oder eigentlich gerade hatte gar keine Saison, sind diese Orte wirklich verlassen. Also wir waren in Kalos Limenes, das ist tatsächlich der Ort, wo am zweitmeisten Menschen ankommen nach der Insel Rhaftos. Also Rhaftos ist ja nochmal eine kleinere Insel südlich von Kreta. Und in Kalos Limenes wohnen tatsächlich nur 5 Menschen permanent vor Ort. Da gibt es irgendwie 10 Häuser und so ein bisschen touristische Infrastruktur. Das heißt, im Sommer ist da natürlich schon mehr los und ein Öldepot oder ein Öllager, wo eben dort Menschen auch arbeiten vor der Küste. Und wir haben dort gemerkt, dass dieses Thema Ankünfte von Booten auf jeden Fall, dass da eine große Verschwiegenheit irgendwie herrscht, dass die Menschen nicht unbedingt so offen bereit sind, darüber zu sprechen, und dass tatsächlich auch sehr weit verbreitet rassistische Stereotype oder Voreingenommenheiten geteilt sind hier über die Migrantinnen. Also die Leute sind dort nicht wirklich willkommen.
Ihr habt gesagt, dass auch die Einheimischen, sage ich mal, kaum eigentlich die Möglichkeit haben oder kaum mit den Geflüchteten ins Gespräch kommen. Habt ihr es denn geschafft, mit ankommenden Flüchtlingen zu sprechen? Was erzählen sie?
Nein, leider bisher noch gar nicht. Also ich hatte die Möglichkeit, mit Menschen flüchtig zu sprechen, die mal in diese Kriminalisierungsprozesse hier verwickelt waren, die das irgendwie am eigenen Leib erlebt haben. Prinzipiell habe ich einfach genau da das Gefühl gehabt, dass sich sehr im Stich gelassen fühlen vom griechischen Staat, auch völlig zu Recht, und auch von der Bevölkerung hier vor Ort. Aber mit Ankömmlingen jetzt irgendwie in der letzten Zeit konnten wir nicht reden. Ich glaube, selbst wenn wir irgendwie eine Ankunft hier erlebt hätten direkt, wäre uns das einfach nicht möglich gewesen, eben aufgrund dieser Abschirmung, die halt eben stattfindet, von Polizei und Küstenwache.
Könnt ihr was dazu sagen, trotzdem aus welchen Ländern im Moment Menschen auf Kreta ankommen? Ihr hattet unter anderem den Sudan genannt.
Also die allermeisten Boote kommen aus Libyen und allermeistens sind die Geflüchteten tatsächlich aus dem Sudan. Es gab jetzt eben in den letzten Jahren, also jetzt vor allem im letzten Jahr und auch in diesem Jahr und 2024, zunehmend eben Ankünfte von Booten über diese sehr unsichere und gefährliche Route zwischen Libyen und Südkreta, und die allermeisten Menschen, die da ankommen, sind tatsächlich SudanesInnen.
Und man muss ja dazu sagen, dass es eine erheblich längere Route ist als zum Beispiel von Tunesien nach Lampedusa. Also die Menschen sind mindestens 2 Tage unterwegs und dementsprechend ist es gefährlicher. Es sterben sehr wahrscheinlich auch mehr Menschen auf dieser Route.
Abschließend, was ist das Ziel eurer Recherchereise nach Kreta? Warum macht ihr das?
Ja, also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen und ein bisschen davon erzählen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind. Es ist so, dass ich einen persönlichen Bezug zu Kreta habe, weil ich Verwandte hier auf der Insel habe, und dass ich immer zu einem Zeitpunkt von ein paar Monaten von diesen Gerichtsprozessen erfahren habe über eine deutsche NGO, nämlich Decriminalized, die sich maßgeblich für die Entkriminalisierung von Flucht einsetzen und eben auch so eine Berichterstattung darüber, also über diese Schleuserprozesse hier auch auf Kreta angestoßen haben. Und genau, mir ist dann einfach aufgefallen, dass ich hier vor Ort einfach nie etwas davon mitbekommen habe, obwohl ich häufig auf Kreta bin, dass auch die lokale Bevölkerung hier einfach eigentlich an diesen Prozessen vorbeilebt und davon überhaupt nichts mitbekommt. Und generell hatte ich einfach dann das Gefühl, die Reaktion die ich mir irgendwie darauf erwarten würde, ist Schock. Und dieser Schock, der ist einfach nirgendwo so richtig zu empfinden. Und ich dachte mir jetzt einfach, mit den Ressourcen, die ich habe und mit der Unterstützung von Lars und anderen Menschen, die engagiert sind, könnte man doch da jetzt einfach einen Beitrag darüber drehen, hier selbst irgendwie eine Recherche anstoßen und möglicherweise eben Leute erreichen, die über dieses Thema noch nicht Bescheid wissen. Genau.
Und dann wollen wir natürlich auf den Südnordfunk verweisen, weil das ist unser primäres Ziel, einen Beitrag zu machen für den Südnordfunk, der dann im frühen Sommer, wahrscheinlich im Juni, gesendet werden wird und vielleicht aber auch noch unser Material für andere Beiträge benutzen, je nachdem, was sich jetzt noch ergibt.
Das sagen unser Süd-Nordfunk-Redakteur Lars und Andoni vom IZ3W. Wir haben mit ihnen gesprochen anlässlich ihrer Recherchereise nach Kreta. Eine Recherchereise über ankommende Flüchtlinge, über die Ankunft von Flüchtlingen auf Kreta. Gestern hat ein Prozess stattgefunden, den sie beobachtet haben, bei dem angebliche SchmugglerInnen zu 10 Jahren Haft verurteilt wurden in einem Schnellverfahren. Und das, obwohl sogar anerkannt wurde, dass sie gezwungen worden sind, diese Boote zu steuern. Und mehr dann zum Thema spätestens in wenigen Monaten beim Süd-Nord-Funk.
Vor dem Amtsgericht Emmendingen wurde am gestrigen Donnerstag der Fall einer 54-jährigen Frau verhandelt, die wegen einer Reihe von Diebstählen in diversen Super- und Drogeriemärkten der Region angeklagt war. Die Mutter von 6 Kindern, eines davon noch minderjährig, kam trotz Erwerbstätigkeit nicht über die Runden, wie im Lauf der Verhandlung deutlich wurde. Sie wurde zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt, wobei sie zuvor bereits gut 2 Monate in U-Haft hatte verbringen müssen. Nick hat den Prozess für RDL beobachtet und berichtet. Was hast du über die Person erfahren, die da angeklagt war?
Also die Angeklagte ist Mutter von 6 Kindern, lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. Eins der Kinder ist 16, die anderen sind alle über 20 Jahre alt. Und sie hat eine Weile gearbeitet, etliche Monate in der Produktion, also als Produktionsmitarbeiterin. Sie hat aber keine Berufsausbildung in dem Sinne, aber sie hat halt die notwendigen Qualifikationen. Sie hat das nämlich schon in Rumänien gemacht, wo sie mit 21 dann nach Deutschland ausgewandert ist. Dort hat sie die Schule eben absolviert, keinen Schulabschluss in dem Sinne, aber sie hat das halt durchgezogen. Die Kinder und der Ehemann waren alle auch bei der Verhandlung dabei.
Was wurde ihr vorgeworfen?
Also ihr wurde eben vorgeworfen, in dem Zeitraum dann von Juni bis Oktober im letzten Jahr 8-mal Diebstähle begangen zu haben. Also es war anscheinend eine ziemlich direkte Vorgehensweise. Da sind da irgendwie zu zweit, also der Ehemann und sie, in den Laden rein und haben eben taschenweise Sachen rausgebracht. Der Warenwert war unterschiedlich, aber gleich der erste Versuch wird dann mit über 1000 Euro beziffert und alle liegen so über 100 und ein Großteil dann auch über 500 Euro Warenwert, also abgesehen von 3 Fällen, alles über 500. Sie wurde zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt.
Was für Waren soll sie gestohlen haben?
Also die gestohlenen Waren, das waren hauptsächlich eben Haushaltsartikel im Hygienebereich und auch Pistazien und Socken. Also 57 Packungen Pistazien und auch so um die 50 Paar Socken zum Beispiel. Aber es belief sich dann halt insgesamt schon noch auf etwas mehr. Da waren dann auch noch Duschgels und Shampoos und sowas dabei. Also es waren halt hauptsächlich so Drogeriemärkte wie Edeka und DM in so einem recht großen Areal, wo das eben dann mit Taschen aus den Läden gestohlen wurde und dann mit dem Auto abtransportiert.
Wurde über ihre Motive gesprochen?
Kam halt einerseits strafmildernd eben zur Sprache, dass mehr so spontan, also irgendwie schon nach dem Motto Gelegenheiten macht Diebe passiert ist. Andererseits hat man dann auch den Eindruck, dass halt schon ein gewisses Schema dabei ist, also dass man eben auch unterschiedliche Supermärkte dann aufgesucht hat. Auf die Überwachung wurde anscheinend aber nicht so wirklich so im Planerischen eingegangen, also es wurde einfach eben auch eingepackt und dadurch, also vor allem eben auch durch die Menge dann insgesamt und die Wiederholung kam dann halt auch das Strafmaß zustande. Die Gründung dafür, dass es keine Auflage wie von der Anklage gefordert gab, dass sie sich auf Berufe bewerben soll, ging in die Richtung, dass das eigentlich zwar schon eben aus einer finanziellen Not auch irgendwie motiviert gewesen sein könnte, aber dass diese finanzielle Not ja bestand, obwohl sie eigentlich einen Job hatte. Also es wurde ja gesagt, sie hatte Monate vorher gearbeitet, bis zu ihrer Verhaftung im Januar. Und das hat dann aber trotzdem nicht gereicht. Also es war sozusagen so eine Art Aufstockung. Also über die Motive lässt sich eigentlich nur sagen, dass es halt einerseits durch die Menge an Personen, also 6 Kinder, der Ehemann und sie, schon nicht so ist, dass sie dafür gar keinen persönlichen Verwendungszweck hatten. Aber aufgrund der Menge kann man dann schon davon ausgehen, dass das also entweder eben Reserven waren, es waren schon eben auch Dinge, die länger haltbar waren größtenteils, oder eben auch einfach weitergegeben wurde dann also an Dritte sozusagen. Aber das hat eben auch einen Großteil auch selbst genutzt werden konnte.
Was hat Ihr Anwalt zu Ihrer Verteidigung gesagt?
Die Verteidigung hat eben auch diesen Migrationshintergrund dann angesprochen und es ging auch eben darum, dass es mit der Ahndung von solchen Straftaten eben in dem Herkunftsland, also ursprünglich eben Rumänien, vielleicht anders gehandhabt würde, aber das hat der Richter dann in der Urteilsverkündung eigentlich auch klar verneint. Also bei solchen kulturellen Unterschieden oder auch Migrationshintergründen geht es dann natürlich nicht um Ladendiebstahl, sondern eben eher so Sachen wie Ehrenmorde etc.
Die Angeklagte wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Wie kam dieses Urteil zustande?
Die Bewährungsauflage, abgesehen davon, dass sie eben keine weiteren Straftaten begehen darf, war eben diese Meldepflicht dann, eine verschärfte Meldepflicht sozusagen. Also sie muss sich dann bei einem Wohnortswechsel innerhalb von einer Woche selbstständig bei den Behörden melden. Und das Ganze war dann 2,5 Jahre, obwohl sowohl Anklage als auch Verteidigung gefordert haben, dass es 2 Jahre sind, wobei die Anklage eben auch die Forderung gestellt hatte, dass sie zusätzlich noch sich auf Jobs bewerben soll. Mindestens 4 im Monat war so ein Gedanke. Und die Anklage hatte auch eben etwas höheres Strafmaß, eben 1 Jahr und 1 Monat, und die Verteidigung 8 Monate gefordert. Ja, strafmildernd war natürlich auch, dass sie da ein vollständiges Geständnis abgegeben hat und das nicht erst in der U-Haft, sondern eben bei ihrer Festnahme im Januar. Also abgesehen von der eigentlichen Strafe, also Verurteilung zu einem Jahr Bewährung, gibt es auch noch den Punkt, dass sie eben das zurückzahlen muss, was sie dann eben da an Schaden verursacht. Das sind so um die 2.900 Euro, die dann noch aus dem persönlichen Vermögen aufgebracht werden sollen.
Du hattest es vorhin bereits kurz erwähnt. Vor der Verhandlung hatte die nun verurteilte Frau in U-Haft gesessen. Zu den Haftgründen hatte uns das Amtsgericht Emdingen vorab auf unsere Anfrage hin mitgeteilt, Zitat, dass Fluchtgefahr angenommen worden ist, weil die Person im Großraum Paris nach eigenem Bekunden ihren Lebensmittelpunkt hat und ein angeblich in Deutschland befindlicher Wohnsitz nach derzeitigem Stand fingiert gewesen zu sein scheint. Die Wohnung wurde wohl angemietet, doch war nicht ersichtlich, dass sie je bezogen worden ist, Zitat Ende. Wie lange saß die Frau in U-Haft und wurde das beim Strafmaß irgendwie berücksichtigt?
Also sie war dann eben vom 9. Januar bis zum 13. März in U-Haft. Ja, also das nennt man gesteigerte Haftempfindlichkeit. Also sie war schon etwas älter, sie spricht kaum Deutsch, also eine Dolmetscherin dann bei der Verhandlung auch immer dabei und ist krank, also Herzprobleme. Und das war dann in der U-Haft eben auch für sie besonders belastend, die Kombination aus diesen ganzen Faktoren plus eben die Unmöglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Verwandten. Die Frau hat das auch als belastend geschildert. Diese Hafterfahrung wurde vom Richter auch klar als strafmildernd bewertet, weil sein Eindruck eben auch zu sein schien, dass es für sie eine große Belastung war, eben auch aufgrund der familiären Verhältnisse. Also um den Richter mal so ungefähr zu zitieren, jeder Tag in Haft macht die Bewährung wahrscheinlicher. Soll heißen, dadurch, dass sie eben schon eine Bestrafung erlebt hat und sie hatte vorher keine Inhaftierung, also keine Gefängnisaufenthalte, hatte aber schon zwei Verurteilungen wegen versuchtem Betrug und Diebstahl in Frankreich, war das eben eine neue Stufe für sie.
Die Stadt will einen neuen Eigenbetrieb aufbauen. Quartiersgaragen und Parkhäuser sind dessen Gegenstand. Hört mehr dazu im folgenden Bericht.
Die Stadt Freiburg will einen Eigenbetrieb für Quartiersgaragen und Parkhäuser aufgleisen. Eine Quartiersgarage im Klein Eschholz und perspektivisch 13 im neuen Stadtquartier Dietenbach, drei davon im ersten jetzt anstehenden Bauabschnitt, plus die Tiefgaragen der Stadt vom am Bahnhof in der Konrad-Adenauer-Straße, Stöhlinger und Rotlaub, sollen ab 01.01.27 in einen Eigenbetrieb zusammengefasst werden. Wie bei existenten Tiefgaragen wird dann mit einem Bewirtschaftungsvertrag diese unterhalten durch die FSB-Tochter Freiburger Kommunalbauten. Der Leiter der Projektgruppe Dietenbach, Dr. V., präsentiert dieses Konzept auf drei Drucksachenseiten im Bauausschuss am 11. März wie folgt.
Ja, ist ja organisationsbezogene Drucksache hier bei Ihnen, aber die hat natürlich einen Hintergrund und da möchte ich nochmal ganz kurz mitnehmen, dass nochmal klar wird, warum machen wir das Ganze eigentlich. Nämlich sich nochmal zu vergegenwärtigen, was eigentlich unsere Ausgangslage und unsere verkehrsplanerischen Ziele ist. Sowohl in Dietenbach als auch in Klein-Eschholz haben wir extrem niedrige Stellplatzschlüssel und die Überlegung war ja, wie schaffen wir das denn überhaupt, so niedrige Stellplatzschlüssel auch tatsächlich umzusetzen. Das geht nur, wenn wir den ruhenden Verkehr in Quartiersgaragen bündeln und damit eine Doppelbelegung beispielsweise eben auch ermöglichen, also dass ein Stellplatz eben auch von verschiedenen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden kann. Damit kann man insgesamt dann die Quote deutlich reduzieren und damit zu einem ganz wesentlichen Punkt, der uns antreibt, beitragen, nämlich Wohnkosten zu senken und natürlich auch unsere Umweltziele zu erreichen. Und wir können damit, wenn wir den ruhenden Verkehr eben bündeln, die Wohnqualität in den Straßen deutlich erhöhen. Das ist alles Gegenstand der Bebauungspläne, also der Bebauungspläne für Klein-Eschholz und für Frohnholz und daher eigentlich an sich jetzt erstmal überhaupt nichts Neues. Wie gesagt, ich wollte Sie dann nur mal ganz kurz abholen. Wir haben auf der Basis im letzten Jahr bereits hier diskutiert den ersten ganz wesentlichen organisatorischen Schritt, nämlich die Frage, bei wem verbleiben eigentlich diese Quartiersgaragen? Sollen die jetzt rein privat betrieben werden oder hoheitlich? Wir haben damals hier den Beschluss dann auch bekommen, die Quartiersgaragen sollen kommunal bleiben, weil die verkehrspolitischen Steuerungsnotwendigkeiten, insbesondere dann, wenn man eben flexibel später etwas nachsteuern muss, von zentraler Bedeutung sind. Dass wir aber gleichzeitig natürlich die Synergien, die wir im Moment nutzen können, auch nutzen, also die Ressourcen, die wir in unserem Konzern Stadt haben, nutzen, also die bei der FSB und der FKB, sodass die FSB das Projektmanagement für die Errichtung der Quartiersgaragen übernimmt und dann in einem nächsten Schritt, wenn es dann in den Betrieb geht, der mit der FKB abgestimmt wird und durchgeführt werden soll. Wie gesagt, das war Gegenstand der Drucksache G25058. So, und jetzt geht es dann einfach nur weiter bei der Frage, ja, wo wollen wir die denn, wenn diese Quartiersgaragen städtisch bleiben, wo wollen wir die denn ansiedeln? Ja? Und da schlagen wir vor, einen Eigenbetrieb dafür zu gründen. Erstmal ist es ein wirtschaftliches Betätigungsfeld und damit ein klassischer Anwendungsfall für die Gründung eines Eigenbetriebs. In den sollen dann aber nicht nur die Quartiersgaragen rein, sondern auch die Garagen, die aktuell bereits in dieser Konstellation bewirtschaftet werden, dass sie der Stadt gehören. Die sind deshalb im GUT und von der FKB im Auftrag dann eben betrieben werden. Durch diesen Eigenbetrieb versprechen wir uns vor allen Dingen eben eine optimale wirtschaftliche Transparenz. Das halten wir jetzt gerade, was die Quartiersgaragen angeht, auch für sehr, sehr wichtig. Einerseits ist wirtschaftliche Transparenz natürlich wichtig, um auch effizient und gut steuern zu können, aber auch den Nutzerinnen und Nutzern Rechenschaft abliefern zu können. Warum kostet es eigentlich, was es kostet im späteren Betrieb? Durch den durch die Organisation des Eigenbetriebs entsteht jetzt kein wirtschaftliches Risiko. Natürlich ist es ein Wirtschaftsbetrieb, die Quartiersgaragen, die ein wirtschaftliches Risiko nicht vollständig ausschließen. Aber das besteht unabhängig jetzt von der Frage, ob das in einem Eigenbetrieb ist oder nicht. Und wir haben eine Konstellation, bei der wir davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Risiko sehr gering ist, weil wir ja die Investitionen durch das Konstrukt mit Baulasten und Ablösen erstmal sichern, sodass das notwendige Kapital zur Richtung der Quartiersgaragen erstmal zu 90% da ist. Der Rest an Finanzierungsmitteln, die notwendig sind, ist in den Sonderrechnungen bereitgestellt. Das ist auch schon da, also das Geld ist bereits eingestellt. Da kommt jetzt auch durch diese Organisationsform keine zusätzliche Belastung hinzu. Ja, und später soll der Eigenbetrieb sich dann natürlich finanzieren aus den Mieten, das ist selbstverständlich. Und was wir auch in den Eigenbetrieb integrieren wollen, ist das Instrument des Mobilitätsfonds, der aber noch nicht final ausgearbeitet ist. Der ist Gegenstand ja auch der Mobilitätskonzepte und in den Bebauungsplanvorlagen dementsprechend auch beschrieben, aber den müssen wir noch etwas detaillierter ausarbeiten. Und wir schlagen vor, dass wir den zum 01.01.2027 gründen. Dazu kommen wir dann auch nochmal mit den formalen Drucksachen dann nochmal hier ins Gremium. Das ist aus unserer Sicht ein sehr effizienter Zeitpunkt, weil dann einfach sehr viele Rechnungen dann eben auch schon laufen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir auch zwei Kollegen gefunden haben, die bereit sind, bereits jetzt in die Arbeiten einzusteigen. Die zwei sitzen da hinten, der Herr Janzer und der Herr Lauber. Weil da ist schon einiges zu tun, um diesen Eigenbetrieb organisatorisch vorzubereiten, aber natürlich auch die Tätigkeiten, die damit verbunden sind, dass wir am Ende nicht nur einen Eigenbetrieb, sondern auch tatsächlich Garagen.
Frau Hehn von den Grünen wies auf die prima Seiteneffekte bei Quartiersgaragen statt Tiefgaragen hin.
Wer wissen will, was die Quartiersgaragen in Dietenbach damit zu tun haben, dass man in den Innenhöfen großkronige Bäume irgendwann haben wird, der soll mal in den Rahmenplan schauen. Insofern hat tatsächlich das Mobilitätskonzept auch was damit zu tun, was auf den Nichtstraßen von Dietenbach passiert. Und ich
verstärkt ausgedrückt dann durch den Baubürgermeister.
Unsicherzustellen. Wir wollen das ja auch entkoppeln. Es müssen keine Tiefgaragen gebaut werden, sondern alles kommt in die Quartiersgarage und wir räumen die Innenhöfe frei von irgendwelchen Unterbauungen und dann kann man dort auch tatsächlich große Bäume pflanzen.
Für die Freien Wähler unterstrich Herr Wagner die Notwendigkeit Straße frei für den Verkehr statt für das Parken.
Ja, also ich finde das sehr gut, was ich da vorhabe und könnte mir sogar vorstellen, da man das noch viel mehr durch die Stadt treiben tut, die Parkquartiere, damit endlich mal die Straße frei werde und mal wieder als Straße benutzt werde und nicht zum Park.
Felicitas Fehlberg von Freiburg für JUG stellte eine kümmernde Nachfrage zu den Kosten für potenzielle Mieterinnen und dieses wurde beantwortet vom Projektgruppenleiter V wie folgt.
Wir machen das ja, dass hier von den Mietern erstmal entkoppelt wird. Ja? Derjenige, der Bauherr, der muss einen Beitrag leisten, damit in der Quartiersgarage die Stellplätze entstehen können. Der ist auch nicht ganz niedrig. Das ist das, was wir dargestellt haben, jetzt gerade vorletzte Woche im Zusammenhang mit der Vermarktung. Das ist also pro Wohneinheit ca. 30.000 Euro, was dann bezahlt werden muss. Das ist ein einmaliger Betrag. Und dann ist der Stellplatz erstmal da und dafür bekommt man die Baugenehmigung. Weitergehende Kosten entstehen nur bei denjenigen, der später ein Auto hat. Derjenige, der ein Auto hat, muss dann einen Stellplatz anmieten. Es ist aber gerade nicht so, wie das sonst ja ganz häufig so ist, dass ein Stellplatz an der Wohnung unmittelbar dranhängt und gemietet werden muss, unabhängig davon, ob man ein Auto hat. Sondern das ist ganz elementarer Bestandteil des Konzepts. Nur derjenige, der ein Auto hat, mietet sich dann in der Quartiersgarage.
Selbst die Sinnhaftigkeit des Konzeptes Eigenbetrieb plus Bewirtschaftungsvertrag FKB konnte der Baubürgermeister auf Nachfragen von Stach wie folgt ausräumen.
Und da haben wir gesagt, die Objekte, die bei der Stadt bleiben, die würden wir gerne erstmal stadtseitig, jetzt mal ohne, dass wir an die FSB oder FKB denken, bei uns in eine Einheit bringen und dann die Bewirtschaftung an die FKB geben, so wie es heute bei anderen Einheiten auch machen. Und die Entscheidung, das bei der Stadt zu lassen und nichts bei der FKB zu geben, die haben wir vor einem Jahr getroffen hier. Und die Entscheidung erfolgte daraufhin, dass wir gesagt haben, wir möchten die Steuerungsfunktion hier haben. Und wir sehen auch keine fundamentalen Schnittstellenprobleme, die den Betrieb dann extrem verteuern, sondern das wäre aus unserer Sicht eigentlich dann aber eine klare politische Entscheidung, hier zum Beispiel zu sagen,
Wir wollen die Gebühren hochsetzen oder wir wollen sie runtersetzen. Wir wollen den Mobilitätsfonds einrichten, wir wollen den abschaffen. Das sind politische Entscheidungen, die dann hier im Gemeinderat getroffen werden und eben nicht beim Herrn Müller in der FKB, der aber dann natürlich trotzdem den Betrieb machen kann. Das ist sozusagen der Gedanke, dieser Konzerngedanke da dahinter.
Ein neuer städtischer Eigenbetrieb. Mit dieser Info aus dem Bauausschuss am 11. März geht das Infomagazin am 13. März 2026 bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.